Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Um zu sehen, auf wie vielen Alben der Jazz-Trompeter Randy Brecker mitgespielt hat, muss man Dutzende von Malen das Drehrad auf der Maus rollen, um diese ganze Liste durchzuscrollen. In den 60er Jahren hat Randy Brecker in Philadelphia angefangen, professionell Musik zu machen, zusammen mit seinem Bruder Michael, der Saxophon gespielt hat. Und vom Jazz hat er sich immer weiter entwickelt. Oder ist größer und weiter geworden, mindestens in seinem Sound. Also er hat mit Jazz-Pianisten wie Horace Silver gespielt, mit Grover Washington Jr., aber auch mit Bob James oder Parliament oder Aretha Franklin, Chic oder Steely Dan wie hier.
My friends say no, don't go for that cotton candy. Son, you're playing with fire. The kid will live and learn as he watches his bridges burn from the corner of the glory turn.
Babylon, sister.
Und da nickt Randy Brecker schon. Auch mit deutschen Musikern wie Dieter Ilke oder Rolf Kühn hat er gespielt. Also mit Hunderten von Menschen im Studio und live. Und heute ist Randy Brecker in Berlin, weil er zusammen mit der Big Band der Deutschen Oper Berlin das Werk Epitaph von Charles Mingus in der Philharmonie aufführt. Aber erstmal, very happy to have you here, Mr. Brecker.
Well, thank you. I enjoyed that introduction. Brought back some memories already.
Yeah, I was wanting to talk to you. Do you, because I was just telling our audience that when we look at your catalog, one has to turn this wheel dozens of times to see the entire list. How do you keep in mind the collaborations that you have? Also ich frage ihn gerade, wie macht er das, wenn man diese Liste, diese wahnsinnige Liste von Kollaborationen hat, wie ist sie in seinem Kopf noch vorhanden?
Well, it's hard to keep in mind, but I must say YouTube has helped a lot and the internet, because you can happen upon things you've long forgotten by just scrolling through things. And but there are probably 2,500 records that I've played on throughout the years, so a lot of them went in one ear and out the other, but it's always a pleasant surprise when I see something or hear something that I haven't thought about in years, and there it is right in front of my face.
What did you feel when you just heard this Steely Dan Babylon Sisters track from Gaucho?
Well, I know that one backwards and forwards. It's such a great band, and I'm still occasionally see Donald, and I have a lot of friends that are younger friends that play in Steely Dan now. It's still a great group, and I think they were the best songwriters of the lot.
Yeah, I have a very warm spot in my heart for Steely Dan as well. Also Randy Brecker sagt, es ist natürlich, also er hat vielleicht auf 2500 Alben gespielt und viele sind in einem Ohr rein und durchs andere rausgegangen, aber YouTube und das Internet helfen eben sehr, manchmal über Dinge zu stolpern, an die man sich eben dann erinnert. Und dann habe ich ihn gefragt, was haben Sie denn jetzt gedacht, als Sie gerade diesen Ausschnitt von Steely Dan gehört haben, wo er eben mitgespielt hat, und meint er, es kennt das in- und auswendig und findet eben, dass Donald Fagen einer der besten Songwriters ist und jetzt natürlich immer noch als Band bestehen, jüngere Leute dabei haben und immer noch super sind. Randy Brecker hat mit reinem Jazz sozusagen angefangen, aber im Laufe der Karriere sich immer weiter fusioniert mit anderen Genres, und ich würde jetzt gern wissen, wie er denn rein Jazz definiert und wann fängt die Fusion an? You started with some kind of pure jazz, but in the course of your career, transformed yourself, fusioned that with other genres. What is jazz in its purest form for you, and when does fusion start?
Oh, well, that's a tough question to answer, but it's all improvised music. But I suppose I separate the two by the fact that jazz is swinging in a certain way, ting, ting, a ting, and fusion music is kind of funky stuff all locked in together. So it's two different rhythms, but there's a lot in common harmonically and feeling wise. You can superimpose quite a bit of jazz onto particularly soul music, and it's kind of swinging in the same way. But that probably the rhythm is the only really difference, because the harmony is quite similar. And of course, there are more lyrics in most fusion-y bands. But that was quite popular in the 70s. We kind of fell into it because I had written a lot of music in the early 70s that turned into the Brecker Brothers. And that was a sum of all the parts that I had listened to up to that point, and that included a lot of jazz and a lot of R&B, and I thought it was a good idea to use the harmonies from jazz and the rhythms of funk and R&B and put it together.
Mm-hmm. Also Randy Brecker sagt, dass Jazz seinen eigenen Swing hat, tickety-tick, wenn ich das richtig zitiere.
Titty-boom.
Und genau, oder so. Und, und Fusion baut zwar auf denselben oder auf ähnlichen Harmonien auf, hat aber mehr Text und so eine andere Flächigkeit. Und er hat eben viel mit den Brecker Brothers geschrieben, dann in den 70ern, weil er gefunden hat, dass man manche Sachen vom R&B ganz gut auf diese Fusion-Sachen übertragen kann. Aber wir wollen natürlich auch sprechen über das. Ah, nee, Quatsch, eine Sache wollte ich noch wissen dazu. Wie ist es denn unterschiedlich, wenn man pureren Jazz spielt? Wie verändert sich die Energie und die Dynamik in einer Band? How does the energy and the dynamic in the band change when playing these different genres, when doing more pure jazz and this fusion-y stuff that you said?
Well, that's a good question. You know, the good musicians can play anything. That's the thing. It's not hard for most musicians. People don't realize that all the players behind, for instance, Motown, all those soul records were jazz musicians. Berry Gordy said it himself in a documentary. He said, we had to get the best musicians to perform behind the singers, and the best musicians in Detroit were all jazz musicians. And it's the same thing in New York. A lot of the people who backed up on all the fusion and soul and funk records were jazz musicians. And Hartnell was the same in L.A., where jazz musicians were really the people that backed up a lot of the pop records of the time. So good musicians can play a lot of different styles without really changing anything too much. The good players can play a lot of different ways.
Also gute Musiker, und das sind wahrscheinlich in Randy Breckers Augen natürlich Jazzmusiker, können alles spielen. Und so war es eben bei Motown. Berry Gordy hat das gesagt, sie wollten die fittesten Musiker. Und das waren halt in Detroit die Jazzmusiker. In New York war es ähnlich, in L.A. ist es ähnlich. Also die sind halt einfach so virtuos, dass sie einfach Sachen spielen, ohne daran viel zu verändern, sondern so, wie es gedacht ist. Jetzt wollen wir nochmal kurz reinhören in ein Stück von Epitaph von Charles Mingus, was heute Abend aufgeführt wird, dieses Riesenwerk. Ballad ist der Song, aus dem wir jetzt einen Ausschnitt hören. Schmerzt mein Herz, das jetzt auszublenden. War aber schön, Randy Brecker zu beobachten, wie er die Augen schließt, während dieses Trompeten-Solo läuft. I was watching you, closing your eyes, listening to yourself on this 89 recording of a ballad from Epitaph by Charles Mingus. What did you think?
Well, it's always hard to listen to yourself. And it's funny, when you listen to yourself from 30 years ago, you wonder, well, maybe I played better then, or do I play better now, or how was that night? But that was an interesting night. That was a live concert, and I've told this story many times. A lot of the music at that point we hadn't seen, and even at the concert, the printer was printing out the music as we played, because Mingus' epitaph is such a voluminous
500 pages of notes.
Yeah, it's, I think that, like you said, 400 or 500 pages. Mm-hmm. My part is 60 pages tonight. And the printer, we didn't get through all the music to rehearse, so the printers were actually printing out the music off stage, and people were handing us the parts as we played for the first time, most of it. So that was my biggest memory. And then, it got released. And we did a pretty good job, I suppose, sight-reading the stuff, but it was a crazy concert, typical Mingus.
Also, Randy Brecker sagt, dass er hat jetzt gerade, als er die Augen geschlossen hat und das gehört hat, sich erinnert, was für ein verrücktes Konzert das war. Also abgesehen von diesen Gedanken, die sich Musiker anscheinend machen und sagen, ha, dieses Konzert von vor 30 Jahren, habe ich da eigentlich besser gespielt oder spiele ich heute besser? Aber bei diesem Konzert war es so, es ist ein sehr umfangreiches Werk, 400, 500 Seiten ist nur die Notierung lang. Das, was Randy Brecker heute Abend spielt, sind 60 Seiten. Und bei diesem Konzert, das sie gar nicht zu Ende geprobt hatten, musste der Drucker hinter der Bühne die Noten quasi on the fly produzieren. Und die Musiker haben sie, während sie gespielt haben, bekommen. Und daraus wurde die Aufnahme gemacht. Und Randy Brecker sagt, so schlecht haben wir das gar nicht gemacht. Und das Interessante ist, dass es ja bei der Uraufführung von Epitaph 1962 in New York ja ganz genau ähnlich war. Da waren die Noten auch noch nicht fertig, keiner hatte geprobt, gab aber dann Aufruhr. Was war denn da anders? It's funny that you say it was the same way in 62 when the premiere was in New York. Nothing was rehearsed. The notes weren't ready. But what was different than your concert a couple of years, two decades later?
Well, it was different that the great late Gunther Schuller got a hold of Mingus's scores and helped organize them to be readable. He spent a lot of time along with probably Cy Johnson, it's not really clear. Sue Mingus, Mingus's wife, found the scores in an old trunk in their apartment, and it hadn't been performed since the original performance in the 60s. But like I said, as organized as he was, we just didn't have enough rehearsal time. We rehearsed for a week, and some of the parts were still a little disorganized, so we only got about 75 or 3/4 of the way through the music, and then it was time for the concert.
Mm-hmm.
And they hadn't even printed out the parts yet. So it was kind of organized chaos, but it was more organized than the first event, which I don't think was recorded, but was supposedly a disaster. So
it wasn't even played till the end,
yeah.
Only the first half.
Yeah. So now, of course, and I didn't really know this until this week, that there's a you can buy the score to Hal Leonard has the score of Epitaph. It's a very thick score, 400 or 500 pages, but you can see it all written out, and it's mm-hmm. totally organized now. And we got through the whole piece several times, and this is a wonderful band. Probably is the best it's ever sounded.
Wow, das ist also für die Aufführung heute Abend in der Philharmonie. Da sagt Randy Brecker, sie haben eine Woche lang geprobt, die Noten waren sortiert. Das waren sie nämlich nicht bei der Uraufführung 1962. Das hat dann Schuller, der Mann, der das quasi dirigiert hat, nachträglich gemacht. Er hat nämlich die Noten nach der Uraufführung war total depressiv. Mingus wollte überhaupt nichts mehr davon wissen, hat das weggeklappt, und seine Frau Sue hat die dann irgendwann in einem Koffer gefunden, und dann wurde das quasi bearbeitet, editiert und konnte dann eben 89 aufgeführt werden und eben auch heute mit einer fantastischen Band. Und Randy Brecker sagt, wahrscheinlich wird es heute besser klingen denn je. Und ich will nur noch wissen zum Abschluss, Randy Brecker hat Charles Mingus ja auch getroffen, mit ihm gespielt, es gibt Aufnahmen. Was war er für ihn für ein Mensch? Wie hat er ihn beeinflusst? You've been meeting Charles Mingus yourself. You've recorded music with him. We just heard something. What kind of guy was he, and how did he influence you in your playing?
Well, his personality was, like his music, very volatile. You never knew which Mingus you were going to confront. Deep down, he was a very sweet and sensitive man who found it hard to live in society as we know it. So he was a true original, and he influenced, every facet of my composing style and my playing. I bought his records early on before I even knew who he was. It was a record called Blues and Roots. I was probably about 8 or 9 years old at the record store with my father, who was a jazz fan and a piano player. And I just liked the cover. It was a photograph of Mingus's face holding the bass close up. And I said, I'll bet this is good. I like the way this guy looks. And that was my introduction to Mingus, and I bought every record he ever put out. He had a way of combining simplicity with music that was very complicated and music that had to be played very precisely with music that you could interpret yourself. He knew how to really involve the sidemen. So it was partly improvised, partly written out, and sometimes pure cacophony.
Also pure Kakophonie war die Musik von Mingus manchmal. Manches war auskomponiert, hat aber Raum für Interpretationen auch gelassen. Und so wie vielleicht diese Kompositionen sind, war auch der Charakter des Mingus volatil. Also man wusste nie, auf welchen Mingus man heute trifft. Er war in sich selbst sehr ein sehr sensibler, freundlicher Mensch, aber nach außen wohl nicht immer. Und Randy Brecker hat Charles Mingus schon beeinflusst, bevor er überhaupt wusste, wer Charles Mingus ist. Als 8- oder 9-jähriger Junge war mit seinem Vater in einem Plattenladen und hat das Cover von Blues and Roots gesehen, wo das Gesicht von Charles Mingus drauf ist mit dem Basshals. Und da hat er gesagt, ach Mensch, das ist bestimmt ein gutes Album und das muss ich haben. Und seitdem hat es ihn beeinflusst in Komponieren, in Ausführung. Und heute Abend bringt er es auf die Bühne in der Philharmonie mit Epitaph und der Big Band der Deutschen Oper. Und vielen, vielen Dank, Randy Brecker, dass Sie hier waren. Thank you so much for coming into our studio.
Well, thank you. Very good questions, and I enjoyed meeting you, and thank you for having me.
Enjoy. Have a great concert tonight.
Thank you.